Ich möchte mit einer Frage beginnen. Was bedeuten uns die Psalmen heute? Was bedeuten uns die Psalmen heute? Eigentlich müssten uns glaubenden Menschen auf dem Boden des Neuen Testaments die Psalmen doch nicht mehr großartig interessieren. Sie vertreten doch eine für uns durch Jesus überwundene Theologie von Schuld und Schuldausgleich. Und trotzdem begegnen uns die Psalmen auf Schritt und Tritt. Ist euch schon mal aufgefallen, wie viele Tageslosungen allein aus den Psalmen sind? Kürzlich habe ich für die Gemeindebibelschule Lernverse zu den jeweils behandelten biblischen Büchern herausgesucht. Beim Buch Esther gibt es nicht einen einzigen dick gedruckten Vers. Das könnt ihr nachgucken. Beim Psalmenbuch, da wird man von solchen geradezu überrannt. Die Psalmen sind eine schier unerschöpfliche Quelle für Bibelsprüche in jeder Lage und für Losungen in jeder Jahreszeit des Lebens. Die Psalmen begegnen uns ständig als täglicher Losungstext, als Spruch für besondere Anlässe, zum Beispiel Taufe, Konfirmation, Beerdigung, Segnung, Zuspruch und so weiter. Und natürlich auch in der persönlichen und liturgischen Bibellese. Die Psalmen sind auch in unserem Glauben nicht wegzudenken. Die Psalmen prägen und gestalten immer noch wesentlich unseren Glauben. Doch weshalb ist das auch heute noch so, wo wir doch eben in neutestamentlicher Zeit leben? Weil uns zum einen bereits die Psalmbeter in ihrer schonungslosen Ehrlichkeit vor sich selbst zeigen, dass unser menschliches Rechnungsdenken um Schuld und Ausgleich niemals aufgehen wird und wir letztlich allein auf Gottes Gnade angewiesen sind. Und zum anderen, und das ist noch viel wichtiger, die Psalmen sind das Gebetsbuch des Alten Testaments. Sie sprechen uns auch heute noch aus tiefster Seele. Egal, in welcher Gemütslage wir gerade sind. Für jede gibt es einen passenden Psalm. Für Trauer, für Klage, für Zorn, für Zweifel, aber auch für die Freude und das Lob Gottes. Sie geben unseren Gefühlen und Gedanken Worte, wo wir selbst keine mehr finden. Sie halten uns in der Verbindung zu Gott. Auch wenn wir allen Glauben aufgeben wollen, sie sind wie das Leben selbst mit seinen Höhen und Tiefen. Und noch ein Grund spricht dafür, nicht von den Psalmen zu lassen. Für Jesus selbst waren sie eine Grundlage seiner Lehre. Er benutzt sie häufig in der Konfrontation mit den Gelehrten. Und in diesem Sinn werden sie dann später auch von den Aposteln und von Paulus verwendet. Aber nicht nur in der Lehre, sondern auch als Glaubensgrundlage haben die Psalmen Jesus und die Apostel begleitet. Als Jesus am Kreuz starb, sprach noch der 22. Psalm für ihn: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und deshalb halten wir auch heute immer noch an den Psalmen fest. Als ich zum Glauben kam, war das erste Wort, das mir jemand zusprach, aufgrund meiner Bekehrungsgeschichte, ein Psalmvers. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Aus dem Psalm 121, der erste Vers. Ein Wort, das mich seitdem begleitet. Begleitet wie kein anderes. Und das mir immer wieder Halt gibt, wenn ich mal ins Straucheln gerate. Und so hat bestimmt jeder von uns irgendeine Geschichte mit einem Psalmwort. Auch ich selbst halte mich immer wieder an den Psalmen fest, wenn mich der Alltag zu ersticken droht, wenn ich das Gefühl habe, dass mir alles aus den Händen gleitet, wenn ich mutlos und verzagt bin, wenn ich an Gott zweifle. In den Psalmen finde ich immer wieder ein passendes Wort, das mich wieder aufrichtet und mir Mut gibt. weil dann Menschen wie du und ich ihre Erfahrungen mit Gott weitergeben. Und die sind gar nicht so weit weg von uns, wie uns das Alter dieses Buches manchmal weismachen will. Diesen ganzen Vorbau habe ich jetzt nun gemacht, weil der heutige Predigttext einige Verse aus einem Psalm sind. Es ist nämlich immer mal wieder gut, innezuhalten und zu überlegen, weshalb einem etwas wichtig ist, um es danach wieder umso gewisser und umso lieber zu haben. Und das haben wir nun getan. Und jetzt können wir uns diesen Psalmversen auch widmen. Ich lese aus dem Psalm 73, die Verse 23 bis 28 nach der aktuellen Luther-Übersetzung. Überschrieben ist der Psalm mit "Bei Gott geborgen". Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Lasst diese Worte ruhig noch einen Moment auf euch wirken. Ich will diesen Psalm jetzt auch gar nicht theologisch einsortieren und nach dem Autor fragen. Dazu sind diese Verse viel zu wertvoll. Lest sie euch ruhig nebenher nochmals durch, während ich weitermache. Ich will mit euch nämlich jetzt einen Gang durch diese Psalmworte machen, indem ich einige mir wichtig erscheinende Gedanken aus diesen Versen nochmals mit euch bedenke und sicherlich dabei durchbete. Denn das ist der einzig richtige Umgang mit den Psalmen. Die Psalmen wollen nämlich durchbetet werden, bis sie unsere eigenen Worte sind. Es wird also jetzt ein ganz persönlicher Durchgang werden mit einer sehr persönlichen Sichtweise auf diese Verse. Gleich im Vers 23 heißt es: Dennoch bleibe ich stets an dir. Ich habe gerade wieder so eine Woche hinter mir, wo einfach alles auf mich eingestürmt ist. In der Arbeit sind wir zurzeit nur minimal besetzt, wegen Urlaub, einer Verkürzung auf Teilzeit und einer Versetzung. Dann war diese Woche noch ein Verwandter bei uns zu Gast ein paar Tage lang und ich musste unbedingt auch noch Holz häckseln, weil das Gerät nur geliehen war und das Rasenmähen war auch dringendst nötig. Und dann war da auch noch diese Predigt. Da heißt es sich organisieren, damit man alles auf die Reihe kriegt. Ich habe es dann schließlich auch geschafft, seht ihr ja. Aber das war mal wieder eine dieser Wochen, wo man sich am liebsten zerteilen würde, um allem und allen gerecht zu werden. Und da reduziert sich dann auch die morgendliche Bibellese auf die Losung. Und dennoch bleibe ich stets an dir. In so einer Woche habe ich es wieder erlebt, was doch nicht so alles an mir zerrt und reißt. Die Arbeit, die Familie, alle möglichen Menschen um mich herum, die aktuellen zeitlichen Anforderungen des jeweiligen Tages, das Haus, der Garten und auch die Gemeinde. Ja, auch die gehört manchmal dazu. Und dann kommen auch noch meine eigenen Interessen dazu. Ich will ja auch noch leben und ich will auch was von mir selbst haben. Ist nur gut, dass der Tag 24 Stunden hat und dann die Nacht auch noch da ist. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Nein, von Gott lasse ich dennoch nicht los. Ich brauche mein tägliches Wort von ihm und sei es nur die Losung. Wenigstens dieses eine Wort hilft mir, den Tag zu bestehen und die Ausrichtung auf Gott hin aufrecht zu erhalten. Ja, aber ist es nicht immer so im Leben? Ich bin nun mal ein Teil dieser Gesellschaft mit all ihren Verpflichtungen. In sie wurde ich hineingeboren und in ihr will ich ja auch leben. Und das bringt nun mal all diese aufgezählten Aufgaben und Anforderungen. Das ist quasi der Rucksack, den ich mit durchs Leben schleppe. Und muss ich nicht auch offen sein für all die Menschen um mich herum? Für das aktuelle Tagesgeschehen und auch Zeitgeschehen? Für neue Einsichten? Für die Dinge dieser Welt und so weiter? Ist das nicht auch eine Erwartung an mich und auch eine von mir selbst? Und dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ich bleibe an Gott und höre darauf, was er mir für mein Leben zu sagen hat. Ich erfülle meinen Teil in der Familie, in der Gesellschaft und in der Gemeinde, weil sie mir ja auch wieder vieles zurückgibt und auch das Leben einfach ermöglicht. Und trotzdem bleibe ich auch offen für das andere, das auf mich einstürmt. Offenheit ja, aber ich muss diese Einflussnahme auch kontrollieren können. Es ist mein Leben und ich bestimme, was mich beeinflusst. Es ist eben auch meine Aufgabe, die Geister zu prüfen, die auf mich einstürmen. Und genau da brauche ich Gottes Hilfe für mein Leben. Ohne seine Weisheit und Wegführung wäre ich auch schon öfters überrannt worden oder in die falsche Richtung gelaufen und hätte mich dann dort verlaufen. Gott allein verdanke ich, was ich bin und habe. Er hält mich wirklich bei meiner rechten Hand, meiner Tathand. Er führt und segnet mein Tun. Der Vers 25, den ich als nächstes genauer betrachten will, geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Gerade habe ich noch von all den irdischen Sachen erzählt, die auf mein Leben einstürmen. Aber hier lässt der Psalmbeter das alles völlig hinter sich und streckt sich nach Gott aus. Er lässt all diese irdischen und sonstigen Einflussnahmen völlig außer Acht und sieht allein auf Gott. Hier hat der Psalmbeter in Gott sein höchstes Gut entdeckt. Die vielen positiven Erfahrungen mit Gott in seiner Vergangenheit haben ihn sicherlich auch mit dahin gebracht. Aber vor allem ist es das Gefühl der Geborgenheit. Bei Gott fühlt er sich geborgen in den vielen Stürmen des Lebens, die auf ihn eindreschen. Gott ist sein Anker. Er ist zum Fixpunkt in seinem Leben geworden. Gott birgt ihn in seiner Hand, sodass ihm die Wechselfälle des Lebens nichts anhaben können. Ist sowas nicht völlig abgehoben? Der steht doch schon nicht mehr in dieser Welt und schon gar nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen. Der steht doch schon nicht mehr im Leben. Ich kann doch nicht nur beten und meditieren, nichts mehr tun und dabei alles andere aus den Augen verlieren. Das tut der Beter auch nicht. Natürlich steht er dabei weiter im Leben. Er verrichtet seine Arbeit, hat seine Familie und seine Beziehungen und auch seine sonstigen Verpflichtungen und Interessen. Aber seine Sicht auf die Dinge, auf diese Dinge, die hat sich verändert. Mir fällt dabei ein Interview mit einem Fußballer ein. Da wurde er von einem Reporter gefragt, welchen Stellenwert der Fußball in seinem Leben hat. Der Fußballer antwortete: Fußball ist mein Leben. Ich trainiere 5-mal die Woche und in der Zeit dazwischen schaue ich andere Spiele und Taktiken an und trainiere Fitness. Wenn ich auf dem Rasen bin, vergesse ich die Welt um mich herum. auch das schreiende und pfeifende Publikum. Da gibt es nur noch den Ball, meine Mitspieler und mich. Da setze ich alle meine Energie und mein Können in dieses Spiel und in die Erringung des Sieges. Das nenne ich Fokussierung. Dieser Spieler konzentriert sich ganz und gar auf seinen Sport und auf das nächste Spiel. Dem muss all das andere dienen. Alles andere rangiert irgendwo da hinten. Am Anfang meines Glaubenslebens, so in der ersten Begeisterung für Jesus, habe ich das auch geschafft. Bei der morgendlichen Bibellese konnte ich alles um mich herum ausblenden und mich allein auf Gott und sein Wort ausrichten. Und ich weiß noch, wie wohltuend ich das empfunden habe. Heute gelingt mir das leider nur noch selten, weshalb ich diese Predigt auch mir selbst halte. Unser Psalmbeter, der fokussiert sich auch. Er hat die Prioritäten in seinem Leben verschoben. Ganz vorne steht jetzt Gott und alles andere kommt erst danach. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ich will das auch wieder lernen. Und ich glaube, das ist auch ein lebenslanger Prozess, mich auf Gott zu fokussieren, seinem Wort mehr und mehr zu gehorchen und zu vertrauen. Das ist auch das, was er mir und uns allen auf so vielfältige Weise immer wieder verheißen hat. Er ist bei uns alle Tage, immer und zu jeder Zeit. Ständig kann und soll ich mich zu ihm hinwenden, mich in ihm bergen. Und er wird es dann sein, der mich durch das Leben führt und am Ende zu sich bringt. Wenn ich nun den Psalm weiterlese, komme ich zum Vers 27. Da schlägt der Ton des Beters auf einmal um. Bisher waren es Worte des Vertrauens und der Liebe, die er zu Gott sprach. Aber jetzt wendet er sich den Mitmenschen zu. Den Mitmenschen, die nichts von Gott wissen wollen oder ihn nur für sich instrumentalisieren. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Das ist eine harte Ansage an die, die sich von allen möglichen verführen lassen und auch von Gott wegführen lassen. Natürlich kann ich da zuerst auf die zeigen, die kein Interesse an dem Glauben haben, denen Gott und seine Liebe und seine Vergebung egal sind, die glauben, dass sie alles mit eigener Kraft schaffen und denen es egal ist, woher sie kommen und wohin sie gehen. Zutiefst spüre ich aber auch, dass da drei Finger auf mich zurückzeigen. Bin ich denn so viel besser? Auch ich laufe Gott bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit davon und interessiere mich für Dinge, die mich Zeit und Geld kosten, die meinen Glauben zutiefst abträglich sind. Nicht falsch verstehen. Natürlich sollen und dürfen wir Hobbys und Interessen haben. Aber es kommt immer darauf an, welchen Stellenwert sie in unserem Leben einnehmen. Und nun könnte wieder mancher sagen, ich bin doch deshalb nicht tot, nur weil mich Gott und all das Religiöse nicht so interessiert. Ich habe nun mal mit dem Glauben nicht so viel am Hut. Ganz im Gegenteil, ich bin höchst lebendig. Was sage ich diesen Menschen? Ich sage ihnen, natürlich bist du nicht körperlich tot, aber für Gott bist du wie tot, weil du nicht in der Gemeinschaft mit ihm leben willst, wofür er dich geschaffen hat. Gott hat dich einfach dahin gegeben. Die Quittung für das Leben wird es zuletzt geben. Und trotzdem liebt und sucht er dich immer noch. Gott liebt und sucht auch mich immer noch. Auch wenn ich mal wieder im Gestrüpp des Lebens mich verheddere und mich verlaufe. Gott lässt mich nicht los. Und ich halte mich dennoch immer wieder an ihn. Über kurz oder lang bin ich bisher noch jedes Mal, vielleicht auch eine Gnade, bin ich noch jedes Mal an den Punkt gekommen, wo ich mein Tun und Denken erkenne und begreife. Begreife, dass ich wieder zu Gott umkehren und seine Nähe neu suchen muss. Und so weiß und glaube ich auch, dass ich nicht dahin gegeben bin, dass ich nicht umkommen werde und dass ich in der Ewigkeit bei Gott sein werde. Und es wird mir dann klar, dass das alles die Gnade Gottes an mir ist. Ich kann letztlich nichts dazu beitragen, außer Gott dafür zu danken und ihn darüber zu loben. Unsere Psalmverse sind aber noch nicht zu Ende. Einen Vers habe ich noch, nämlich den 28. Von dem müssen wir uns unbedingt auch noch ansprechen lassen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Der Psalmbeter findet allein seine Lebensfreude daran, sich an Gott zu halten und seine Zuversicht auf ihn zu setzen. Außer Gott dafür zu danken und ihn darüber zu loben, habe auch ich eben gesagt. Und das ist auch meine Freude an Gott. Davon lebe auch ich. Und weil ich das so großartig finde, werde ich bei jeder passenden und auch manchmal unpassenden Gelegenheit den Menschen um mich herum davon erzählen. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen und ich ganz auch erlebt haben. Das haben schon Petrus und Johannes vom Hohen Rat gesagt. Wenn mir das Herz von etwas voll ist, dann werde ich auch anderen davon erzählen. Und so wie ich das kann, kann das auch jeder von euch. Jeder hat seine Geschichte mit Gott, seine ganz eigenen Erlebnisse. Da braucht es keine Ausbildung und auch kein großes Talent dafür. Über Alltägliches rede ich ja auch mit jedem. Weshalb auch nicht mal über meinen Glauben. Erzähl anderen einfach, was dir Gott in deinem Leben bedeutet und was du mit ihm schon erlebt hast. Mit deinen Worten. Nicht aufdringlich und fordernd, sondern begeistert und einladend. Du wirst erleben, dass viele, nicht alle, dass viele auch zuhören werden. Und das ist dann auch die Stelle, wo Altes und Neues Testament zusammenkommen. Auch Jesus hat uns das aufgetragen. Geht hin in alle Welt, hat er gesagt. Erzählt den Menschen von Gott und von mir. Und ein allerletzter Gedanke dazu. Es ist wahr, wir leben im Moment in einer Krisenzeit durch diesen elenden Virus. Eine Krisenzeit, wie wir sie seit Generationen nicht mehr gehabt haben. Aber jede Krisenzeit birgt auch ihre Chancen. Durch die vielen Einschränkungen im Lebensalltag, wie wir sie hinter uns haben, ja, und die vielleicht auch bald wieder sein werden, sind die Menschen auf sich selbst zurückgeworfen. Wo vorher Stress und Zerstreuung waren, ist jetzt mehr Ruhe und Konzentration auf das Wesentliche eingekehrt. Viele erkennen, dass ihr Lebensstil oberflächlich war und an den wichtigen Dingen vorbeiging. Sie fragen wieder mehr nach Sinn und Inhalt des Lebens. Sollen wir dieses weite, unbestellte Feld den Scharlatanen und falschen Propheten überlassen? Nutzen wir lieber diese historische Möglichkeit, die uns diese Krisenzeit bringt, um die Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Sagt ihnen, dass er für sie gestorben und auferstanden ist. Erklärt ihnen, dass auch sie einmal auferstehen und das ewige Leben haben können. Erzählt ihnen von eurer Begeisterung für die Erlösung durch Jesu Tod und das ewige Leben durch die Auferstehung. Und dass auch sie am Ende bei Gott sein können. Und das ist das Allerhöchste. Amen.